Ja, wir. Ich hätte hier jetzt noch zwei Dinge. Das erste ist, Bruder Gerhard Wölk hat mich darauf aufmerksam gemacht, in der Bibliothek ist ja auch ein großer, schöner Psalmenkommentar in vier Bänden. Da kann man genug finden, wenn man Zeit hat zum Lesen. Von Spurgeon. Die Schatzkammer Davids ist sehr, sehr weit verbreitet und geliebt. Überhaupt Spurgeon ist sehr geliebt im englischsprachigen Raum, weil seine Sprache ist kolossal, aber auch im Deutschen sehr, sehr gut. Er war ein Mann Gottes, der vieles getan hat für den Herrn. Der Herr hat ihn wohl gebraucht, was Predigen betrifft, wie kaum einen anderen Prediger seiner Zeit. Und ist relativ früh gestorben, mit 57, hat sich sehr eingesetzt in dem ganzen Kampf gegen die Bibelkritik, die damals in England aufkam. Er hat am Sonntag vor 6000 Leuten gepredigt in seinem Tabernakel. Und am nächsten Sonntag war seine Predigt in New York in der Zeitung. Also es war gewaltig, wie der Herr das verwendet hat. Und er hat keinen Kommentar geschrieben, außer dem Psalmenkommentar. Er hat eigentlich sonst nur gepredigt, aber die Predigten sind natürlich auch abgeschrieben worden. Kann man empfehlen, den Spurgeon. Er war ein sehr überzeugter Calvinist. Das heißt, er ist ja aufgewachsen in der calvinistischen Schule. Er war sein Vater und sein Großvater und ich denke auch Urgroßvater, die waren alle Prediger. Und er kam schon recht früh, mit 5 Jahren, zu seinem Großvater. Aus irgendeinem Grund wohnte er da einige Jahre bei den Großeltern. Und er stand da in der Bibliothek des Großvaters und bestaunte mit Ehrfurcht diese Bücher. Und er wollte sie alle lesen. Aber er konnte wahrscheinlich noch nicht lesen mit 5. Jedenfalls hat er dann sehr bald begonnen. Da kam einmal ein Prediger dorthin. Und wie ja immer Prediger vorbeikamen. Und er hat diesen jungen Spurgeon gesehen, der damals 10 Jahre alt war. Dann, und da hat dieser Prediger mit ihm gebetet. Und er hat das so eifrig und innig gebetet für den Spurgeon, dass der Herr aus diesem jungen Mann einen Prediger machen möge. Ein Prediger, durch den viele gesegnet werden. Und der Herr hat das mehr als erhört. Der hat das großartig wieder. Und dieses Gebet hat Spurgeon sich gemerkt. Das war tief, hat tiefen Eindruck gemacht. Ein Gebet auf so einen Menschen. Man muss nicht seinen Calvinismus übernehmen. Den betont er auch in seinen evangelistischen Ansprachen gar nicht stark. Aber es gibt aber auch Predigten über calvinistische Themen, also über die Vorherbestimmung. Und da hat er seine eigene Anschauung und über Erwählung, wie die Calvinisten das haben. Aber abgesehen von dieser Sache kann man ihn sehr empfehlen. Jetzt hätte ich noch heute, wir haben jetzt den Psalm angeschaut, ich habe gerade festgestellt, ich hätte noch eine Folie mit einer detaillierten Gliederung, aber das ist eigentlich ohnehin schon diese Gliederung. Ihr könnt aber, wenn ihr wollt, könnt ihr noch die paar Dinge eintragen oder eigentlich sind es nur ist nur Inhalt der Verse. Ich möchte aber, auch wenn man es jetzt nicht einträgt, falsch, Entschuldigung. Auch wenn man es nicht einträgt, es ist doch mal gut, wenn man sich das vor Augen führt. Hier sollte es sein. Das hatten wir, das habt ihr schon alles. Also, um nochmal zurückzugehen, erste Strophe, Aufruf zum Loben und dann Aufzählung der Wohltaten. Und das sind diese Wohltaten, die wir ja auch schon aufgezählt hatten, Vergebung, Heilung, Erlösung, Krönung mit Gnade und Barmherzigkeit und Sättigung mit Gutem und dadurch Verjüngung, dass man frisch wird innerlich, wie der Adler auch wieder jung wird. Das ist das eine. Das andere, das hatten wir auch schon, die zweite Strophe beim Beschreiben der Barmherzigkeit. In seinem Tun, da heißt es, er hilft allen Bedrängten zum Recht. Barmherzig, also das gehört jetzt zu Vers 6 und Vers 7. A, er hilft allen Bedrängten zum Recht. B, er offenbarte in der Vergangenheit Mose seine Wege und Israel sein Tun. Das waren diese. Dann in Vers 8, in seinem Wesen, die Barmherzigkeit in seinem Wesen. Da heißt es zuerst die Aussage, barmherzig und gnädig ist der Herr. Geduldig und groß an Güte ist der Herr. Und er wird nicht immerfort rechten, das heißt, er wird mit den Seinen nicht ins Gericht gehen. Und, also klein b, klein c, er wird nicht immerfort rechten, klein d, er wird nicht ewiglich grollen, das heißt, ihnen nichts nachtragen. Er ist nicht ein nachtragender Gott, er ist ein vergebender Gott. Und, klein e, er handelt nicht nach ihren Sünden als vergeltender Gott, nachdem er ihnen vergeben hat. Nach wenn er vergeben hat, ist vergeben. Und klein f, er vergilt ihnen nicht nach ihren Ungerechtigkeiten, sondern ist bereit, mit ihnen völlig neu von vorne zu beginnen. Das war jetzt so Untergliederung, ist nicht schwierig, weil das geht alles im Text hervor. Er braucht das eigentlich nicht aufzuschreiben, man braucht nur die Verse durchzugehen. Was ich hier zeige ist, man kann also einen Text gliedern und braucht gar nicht besondere Sachen hinzufügen. Am besten ist immer aus dem Text direkt heraus. Was gibt der Text her? Was steht genau im Text? Dann sind wir auf sicherem Boden. Ja? Dann hat man eine ganze Predigt, hat man hier. Ganze Predigt. Oder zwei Predigten. Dann weiter. Das war dann die dritte Strophe. Da hatten wir gesagt, das haben wir alles schon aufgeschrieben. Dritte Strophe, diese Vergleiche. Und zum Schluss dann in Vers 14 eine doppelte Begründung für sein barmherziges Handeln an seinem Volk. Das war erstens, er kennt unsere Gebilde. Er weiß, wie wir seit dem Sündenfall gelagert sind. Und er weiß, dass wir gering sind. Staub, das heißt vergänglich. Und nicht in uns selber von Wert. Aber durch ihn werden wir sehr wert. Sehr viel wert. Das ist das eine. Und das war die vierte Strophe, dieser Zeitvergleich über die Dauer seiner Eigenschaften und seines Handelns. Der Mensch, kurz hatten wir schon gesagt, wie Gras, dabei der Herr ist ewig, seine Güte und seine Gerechtigkeit ist ewig. Und dann heißt es was ist ewig, seine Güte und seine Gnade und seine Gerechtigkeit. Über wen ist die Güte und die Gnade und die Gerechtigkeit? Über denen, die ihn fürchten und über denen, die seinen Bund halten und seine Vorschriften gedenken. Also man kann jeden Punkt hier wieder mit Unterpunkten bestücken oder etwas hinzufügen. Ja. Gut, das war's eigentlich schon, oder? Nein, geht noch weiter. Und der letzte Teil war dann die fünfte Strophe. Fünfte Strophe hatten wir der Aufruf zum Lob mit der Betonung seiner Königsherrschaft. Und da hieß es dann, also er ein Lob über seine Königsherrschaft, ein Wort über seine Königsherrschaft. Der Ort, von wo er sie ausübt, nämlich hat seinen Thron in den Himmel errichtet. Die Größe des Reiches oder die Reichweite seines Reiches, es herrscht über alles. Und dann der Aufruf zum Loben, das hatten wir schon, seine Boten, Täter des Wortes, starke, also kräftige Hörer seiner Stimme, alle seine Heere, Diener, Täter seines Wohlgefallens, alle seine Werke. Also man kann das hier also detailliert gliedern, indem man einfach die Verse genau den Versen entsprechend weitergeht. Das war doch der Nachtrag zu vorher. Jetzt wollen wir wieder zurückgehen zu Buch 2, wo wir heute Vormittag waren und da noch ein paar kurze Psalme uns noch anschauen. Also den Psalm 68 muss ich auslassen, ist ein langer Psalm, wäre sehr interessant, kann ich jetzt aber nicht, Psalm 69 auch nicht. Die Asaph-Psalmen, 73 bis 83. 73 bis 83 haben ein Thema. Die Asaph-Psalmen ...73 ist der Psalm, der Einleitungspsalm, ein Weisheitspsalm über das Wohl des Gottlosen und das Leiden des Gerechten. Wir hatten ihn schon kurz betrachtet. Ich will ihn jetzt nicht, ich hätte hier einige Punkte, aber das nimmt uns Zeit weg, die wir noch brauchen für in diesen Tagen. Aber dieser Psalm ist hier als persönlicher Psalm, wird gefolgt von einer nationalen Psalm. Das heißt, wir haben im Psalm 73 die persönliche Krise, wir haben im Psalm 74 die nationale Krise. Also diese Asaph-Psalmen, die sind sehr sinnvoll hier gereiht. Der Gedanke bei Psalm 73 war der, mir geht's schlecht, den Gottlosen geht's gut und das wäre mir fast zum Fall, ich wäre fast zum Stolpern gekommen, als ich beneidete die Ehrfurchtslosen, denen es gut geht. Aber dann ging ich in das Heiligtum und schaute auf ihr Ende. Im Psalm 74 haben wir einen Psalm, der beginnt mit einer Frage. Gott, warum hast du uns verstoßen? Warum hast du verstoßen für immer? Und rauch dein Zorn gegen die Herde deiner Weide. Gedenke deiner Gemeinde, die du vorzeiten erworben, erlöst hast zum Eigentumsvolk des Berges Zions, auf dem du Wohnung genommen. Erhebe deine Tritte zu den immerwährenden Trümmern. Alles im Heiligtum hat der Feind verderbt. Es brüllen deine Widersacher inmitten deiner Versammlungsstätte. Sie haben ihre Zeichen als Zeichen gesetzt. Es sieht aus, wie wenn einer die Axt emporhebt im Dickicht des Waldes. Und jetzt zerschlagen sie seine Schnitzwerke mit Beilen und mit Hämmern. Vers 7. Sie steckten dein Heiligtum in Brand, entweihten die Wohnung deines Namens bis auf den Grund. Sie sagten in ihren Herzen, wir drücken sie allesamt nieder. Sie verbrannten alle Begegnungsstätten Gottes im Lande. Unsere Zeichen sehen wir nicht. Kein Prophet ist mehr da. Und keiner ist bei uns, der weiß, wie lange oder bis wann. Bis wann, Gott, soll höhnen der Bedränger? Soll der Feind deinen Namen verachten immerfort? Warum ziehst du deine Hand zurück und deine Rechte? Ziehe sie hervor aus deinem Gewande. Mache ein Ende. Eine Klage, eine nationale Klage, das Volk ist in einer großen Krise. Und es sieht aus, wie, als ob das ein Psalm ist, der spricht von der Zeit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Kein Prophet ist mehr da, alle Begegnungsstätten im Lande sind niedergebrannt, der Tempel ist dahin, der Berg Zion ist nur noch sind nur noch immerwährende Trümmer. Also ein Hinweis auf die Zerstörung Jerusalems. Vers 12, ist doch Gott mein Gott von alters her, der Rettungen schafft inmitten des Landes. Hier ist der Zentrumsvers übrigens, in Vers 74, so mittendrin. Ein Lichtblick in aller Dunkelheit, ist doch Gott mein König von alters her, der Rettungen schafft inmitten des Landes. Und dann geht es weiter mit einem Gebet, das eine war Klage. Klagegebet, jetzt kommt ein berichtendes Gebet über Gottes Taten in der Geschichte. Du zerteiltest das Meer. Jetzt erinnert er sich an den Exodus. Jetzt geht er zurück in die Geschichte Israels bis an den Anfang. Du zerteiltest das Meer durch deine Stärke. Zerschlugst die Köpfe der Meerungeheuer auf dem Wasser. Du zerschmettertest die Köpfe des Leviathans. Leviathan ist übrigens ein Bild für Ägypten. Und das Meerungeheuer, Vers 13, ist auch ein Bild für Ägypten. Gabst ihn zur Speise dem Volk der Wüstentiere, du ließest hervorbrechen Quelle und Bach, immer fließende Ströme trocknetest du aus. Dein ist der Tag, dein auch die Nacht, du bereitetest Gestirne und Sonne, du setztest fest alle Grenzen des Landes, Sommer und Winter bildetest du. Gedenke dessen, der Feind hat Jahwe verhöhnt und ein törichtes Volk hat deinen Namen verachtet. Gib nicht dem Raubtier hin die Seele deiner Turteltaube. Oh, das ist herzig, sage ich. Gib nicht dem Raubtier hin die Seele deiner Turteltaube. Wer ist die Turteltaube? Dein Volk Israel, die Turteltaube. Gott spricht hier in zärtlicher, lieblicher Weise. Das heißt, der Beter spricht hier eigentlich, oder? Der Beter spricht hier über das liebliche Israel. Herr, das ist doch dein Liebling gewesen, das Israel. Gib doch nicht dem Raubtier hin die Seele dieser deiner Turteltaube. Das kommt aus Hohelied. Oder der Parallele ist im Hohelied Kapitel 2, Vers 12, da ist auch das Liebliche, ist wie alles wie die Turteltaube. Ja? Hohelied 2, Vers 12 bis 14. Oder Hohelied 5, Vers 2. Oder Hohelied 6, Vers 9. Kommt öfters vor. Vers 19. Die Schar deiner Gebeugten vergiss nicht für immer. Schau hin auf den Bund, denn die dunklen Winkel des Landes sind voll von Städten der Gewalttat. Lass den Unterdrückten nicht beschämt zurückkehren. Der Gebeugte und der Bedürftige, sie sollen deinen Namen preisen. Steh auf, Gott, führe deinen Rechtsstreit. Gedenke deiner Verhöhnung durch die Törichten den ganzen Tag. Vergiss nicht die Stimme deiner Widersacher. Das Getöse derer, die sich gegen dich erheben, steigt unaufhörlich auf. Der Psalm klingt ähnlich wie das Ende von Psalm 89. Können Sie sich erinnern? Wir haben Psalm 89 gelesen. Ganz ähnlich. Es ist der Standpunkt eingenommen von vom Exil, alles ist kaputt. Herr, denk an deinen Bund. Soll das immer so bleiben? Und die Frage bleibt im Raum. Warum hast du verstoßen? Und bis wann soll höhnen der Bedränger? Und warum ziehst du deine Hand zurück? Genau gleich wie die Frage in 89. So ist also der Anfang des dritten Buches und das Ende des dritten Buches hier parallel. Hier ist kein Lob zum Schluss. Hier ist kein Preisen des Herrn zum Schluss. Hier ist nur Frage, warum und wie lange, bis wann soll das noch gehen? Und dann kommt der 75er Psalm, da kommt Lob. Da, wir bekennen dir Lob, Gott, wir bekennen dir Lob. Denn und nahe ist dein Name, deine wunderbaren Taten verkünden es. Hier gibt's wieder Lichtblick, ja? 76. Bekannt ist Gott in Juda, in Israel groß sein Name und in Salem, in Jerusalem, ist sein Zelt und seine Wohnung in Zion. Dort zerbrach er die Blitze des Bogens, Schild und Schwert und Kriegswehr. Glanzvoll bist du, majestätischer als die Berge des Raubens, zur Beute geworden sind die Starkherzigen, sie schlafen ihren Schlaf und alle Helden versagen ihre Hände. Von deinem Schelten, Gott Jakobs, wurden tief betäubt sowohl Reiter als Pferd. Du, furchtgebietend bist du. Hier ist das Zentrum von Psalm 76. Diese drei Wörter. Du, furchtgebietend, du. Diese drei Wörter. Du, furchtgebietend, du. Das exakte Zentrum dieses Psalms. Und wer kann bestehen vor dir, wenn du zürnst? Vom Himmel her ließest du hören Gericht. Die Erde fürchtete sich und hielt stille, als Gott aufstand zum Gericht, zu retten alle Gebeugten der Erde. Ja, wenn Gott aufsteht, dann rettet er die Gebeugten. Vers 11. Denn die Grimmblut des Menschen wird dir Lob bekennen und mit dem Rest der Grimmgluten wirst du dich gürten. Gelobt und bezahlt gelübde dem Jahwe, eurem Gott. Alle rings um ihn her sollen Geschenke bringen dem Furchtgebietenden. Er stutzt den Geist der Fürsten. Er ist furchtgebietend gegen die Könige des Erdlands. Hier ein Psalm über den furchtgebietenden Jahwe. Der möge also jetzt Gericht ausüben. Und dann im 77er, der 74er war tief unten. 75er, da gingen wir wieder in die Höhe. 76er drückt wieder nieder. 77 geht wieder in die Höhe. Es geht auf und ab hier bei den Asaph-Psalmen. 77er ist es so, dass ist eine Bewegung von unten nach oben. Meine Stimme ist zu Gott und ich will rufen. Meine Stimme ist zu Gott und er wolle mich hören. Am Tag meiner Bedrängnis suche ich meinen Herrn. Nachts ist meine Hand ausgestreckt und lässt nicht ab. Meine Seele weigert sich, getröstet zu werden. Denke ich an Gott, muss ich stöhnen. Sinne ich nach, verzagt mein Geist. Es ist ziemlich tief unten, oder? Hier die erste Strophe. Sein Rufen aus der Not. Dringlich, sehr dringlich, aber denke ich an Gott, muss ich stöhnen. Manch einem ist auch schon so gegangen. Sehr, sehr tief unten, depressiv bis dort hinaus. Denke ich an Gott, muss ich stöhnen. Sinne ich nach, so verzagt mein Geist. Dann zweite Strophe. Die Lider meiner Augen hältst du offen. Ich bin hin und her gestoßen, kann nicht sprechen. Ich überdenke die Tage von einst, die Jahre der Vorzeit. Gedenken will ich meines Seitenspiels in der Nacht, will nachsinnen mit meinem Herzen und meinem Geist. Mein Geist ist emsig am Forschen. Jetzt gehen seine Gedanken. Jetzt spricht er von seinen Gedanken in der Not. Er kann nicht schlafen, er kann nicht sprechen, er denkt zurück an seine früheren Lieder. Er denkt anstrengend nach, woran? Vers 8, dritte Strophe. Woran denkt er? Vers 8. Wird mein Herr auf ewig verstoßen? Wird er hinfort nicht mehr Gunst erzeigen? Ist seine Güte für immer zu Ende? Ist die Verheißung zu Ende für alle Geschlechter? Hat der Mächtige vergessen, gnädig zu sein? Hat er im Zorn verschlossen seine Erbarmungen? 6 Fragezeichen. Das ist das Zentrum dieses Psalms. 6 Fragezeichen. Bitte, dieser Psalm wird zweigeteilt. Dieser Psalm hat einen ersten Teil mit 5 Strophen. Das hier ist die dritte Strophe. Dann ab Vers 17 ist dann ein zweiter Teil, aber ich erkläre es gleich. Aber zuerst mal diesen ersten Teil, lass mich fertig machen. Vers 8 und Vers 9 und Vers 10 ist also das Zentrum. Und vom Zentrum ist der Vers 9 das Zentrum. Also Vers 9 heißt, ist seine Güte für immer zu Ende? Ist die Verheißung zu Ende für alle Geschlechter? Das ist hier das Zentrum. Die großen Fragen. Genau die gleichen Fragen, die wir auch am Ende vom Psalm 89 finden. So, und jetzt, Vers 11, 12, 13, vierte Strophe. Und ich sprach, mein Leiden ist dieses, oder meine Krankheit ist dieses. Schwere Jahre der rechten Hand des Höchsten. Die rechte Hand liegt schwer auf uns, heißt das. Das ist meine Krankheit, mein Leiden. Die rechte Hand des Höchsten liegt schwer auf uns.
Im neuen Satz steht das Wort Krankheit.
Bitte?
Jahre der Rechten des Höchsten.
Ja. Ich habe das jetzt selber gesagt. Nur für mich, nur für uns. Die schwere Jahre der Rechten des Höchsten. Ich will in Erwähnung bringen die Taten Jahwes. Ja, ich will gedenken deiner Wundertat von einst. Und ich will nachdenken über all dein Tun und über deine Handlungen will ich sinnen. Jetzt, schön langsam, ihm ist klar, es handelt sich um eine Züchtigung. Und diese Züchtigung sollte zum Nachdenken führen. So will ich also jetzt nachdenken über deine früheren Wundertaten, die du früher getan hast. Über dein Tun und über deine Handlungen will ich sinnen. Wisst ihr, was er macht? Er ist total am Boden, aber er sagt, okay, ich fühle nichts, aber ich entscheide mich jetzt, ich will jetzt an die guten Taten des Herrn denken. Was sollen wir machen, wenn wir keine guten Gefühle haben? Nach Stimmung leben? Herr, ich fühle mich nicht zum Beten heute, Amen. Nein, Herr, ich will jetzt gedenken an deine guten Taten, auch wenn ich gar nichts fühle und wenn ich am Ende bin mit meinen Kräften und mit meiner Stimmung. Ja. Fünfte Strophe. Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Wer ist ein Mächtiger, so groß wie Gott? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Stärke kundgetan unter den Völkern. Du hast den Arm, mit dem Arm erlöst dein Volk, die Söhne Jakobs und Josefs. Hier ein Lob auf den Gott des Exodus, auf den Gott, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Gottes Weg, sein Wesen, sein Tun. Ein Zeugnis unter den Völkern, eine Erlösung für das Volk Israel. Er geht vom Selbstgespräch zum Lob. Und nicht wegen Gefühlen, aus Gefühlen heraus, sondern aus ein Willensakt. Ich will gedenken an die Taten des Herrn von früher. Da lernt man was über Beten, übers Beten, wenn man unten ist, in der Tiefe. Das ist der erste Teil dieses Psalms. Der zweite Teil ist, der erste Teil hat ein Zentrum, nämlich in Vers 8, 9, 10. Der zweite Teil ist von Vers 17 bis Vers 21 ein Nachsatz, ein Lob Gottes über das Handeln beim Auszug aus Ägypten. Das war ja das Thema. Er war ja gerade beim Auszug aus Ägypten, oder? In Vers 16, du hast mit dem Arm erlöst dein Volk, die Söhne Jakobs und Josefs. Und jetzt kommt ein Nachsatz, jetzt bleibt er bei diesem Thema. Wie war das beim Auszug aus Ägypten? Die Wasser sahen dich, Gott. Die Wasser sahen dich und sie bebten. Ja, die Fluten zitterten, die Wolken ergossen Wasser, die Wolkenschwaden ließen ihre Stimme erschallen, ja, deine Pfeile flogen hin und her, der Schall deines Donners war im Wirbelwind, Blitze erleuchteten die Welt, es zitterte und erbebte das Erdland, durchs Meer führte dein Weg und deine Pfade durchs große Wasser und deine Fußstapfen waren nicht zu erkennen. Wie eine Herde führtest du dein Volk durch die Hand Moses und Aarons. Welches Wasser? Von welchem Wasser spricht er? Das Rote Meer. Dort, wo er sie durchgeführt hat. Durch die Hand von Mose und Aaron hat er sie dann in die Wüste weitergeführt. Lob über Gottes Handeln beim Exodus. Gott hat damals gehandelt. Und er wird sicherlich wieder handeln. Das heißt, was lernen wir fürs Gebet, für unser persönliches Gebet? Wir lernen, wenn ich unten bin, soll ich an die Taten Gottes aus der Vergangenheit denken. Und ich darf ruhig mit der aufzählen. Ich kann ruhig beim Exodus anfangen. Oder ich kann auch bei Golgatha anfangen. Oder ich kann bei Pfingsten anfangen. Oder ich kann bei der Apostelgeschichte. Und ich kann über die Herrlichkeit des Herrn reden, was wir in der Schrift haben. Und dann kann ich weiterkommen zu meiner Bekehrung, was er in meinem Leben früher getan hat. Und was er die vielen Jahre in meinem Leben getan hat. Und in meiner Familie und so weiter. Und dann hilft mir das zum Beten. Dann hilft mir das, dass ich herauskomme aus meinem Niedergedrücktsein. Ich muss nicht in Stimmung kommen. Ich muss nicht eine Stimmung haben zum Beten. Das lesen wir nirgends von einer Gebetsstimmung. Das ist eine moderne Krankheit. Ich müsse eine Gebetsstimmung haben. Nein, man betet, weil man einfach betet. Und wenn wir uns schwer fühlen, wenn wir Schweres erduldet haben, und so, dann bringen wir alles dem Herrn. Beten wir. Auch wenn wir ihm einfach auch erzählen, wie es uns geht, aber wir sollen nicht bei uns stehen bleiben. Wir dürfen so anfangen. Der Psalmist hat auch so angefangen. Wir dürfen so anfangen. Es ist nicht verkehrt. Aber dann müssen wir weiterkommen. Und dann müssen wir über ihn sprechen im Gebet. Und dann werden unsere Gedanken auf die richtige Spur gebracht. Das wird uns gut tun. Heißt nicht, dass wir uns nach jedem Gebet dann fröhlich fühlen werden. Nein, vielleicht sind wir immer noch traurig. Aber wir dürfen dann die Bibel lesen. Wir dürfen dann auch die Stellen lesen von dem Psalm 77 zum Beispiel oder andere Psalmen. Psalm 78 ist der Psalm der Unterweisung, ein langer, langer Unterweisungspsalm, besteht aus 77 Verszeilen und aus 7 Strophen. Entschuldigung, 7 Teile. Psalm 78. Dieser 78er hat eine Einleitung, die ist 8 Verse lang. Diese Einleitung ist wie ein eigener Abschnitt. Dort geht es darum, dass er in der Einleitung erklärt, dass er jetzt das Lob Jahwes erzählen möchte. Und er möchte zeigen, wie was man aus der Geschichte lernen kann. Und er möchte es zeigen, damit sie ihren Kindern das weitererzählen und diese Kinder es wieder weitererzählen. Das heißt, ein ganz wichtiger Psalm über Lektionen aus der Geschichte Israels. Vers 6, damit ein späteres Geschlecht erkenne die Söhne, die geboren würden und sie aufständen und sie ihren Söhnen erzählten und dass sie ihr Vertrauen setzten auf Gott und nicht vergessen die Taten des Mächtigen und seine Gebote befolgten und nicht würden wie ihre Väter ein trotziges und widerspenstiges Geschlecht, ein Geschlecht, dessen Herz nicht gefestigt und dessen Geist nicht treu war. Also ungefestigt sein, untreu, das geht Hand in Hand. Gottes Volk ist aufgerufen, dem Wort Gottes gegenüber treu zu bleiben. Diese waren nicht treu. Und dann geht's los. Wir werden jetzt nicht alles lesen. Jetzt kommt erste Strophe. Vers 9 bis Vers 16. Erste Strophe. Die Söhne Ephraims, Vers 10, hielten nicht den Bund Gottes. Sie weigerten sich zu gehorchen. Vers 17, zweite Strophe. Vers 17 bis Vers 22. Doch sie fuhren weiter fort, gegen ihn zu sündigen und waren widerspenstig gegen den Höchsten in der Wüste. Und sie versuchten den Mächtigen in ihren Herzen und forderten Speise für ihre Gelüste und redeten gegen Gott. So geht's weiter. Dritte Strophe. Also zweite Strophe am Ende heißt, sie haben Gott nicht geglaubt und nicht vertraut auf seine Rettung. Dritte Strophe. Und doch hatte er den Wolken, das ist Vers 23 bis 31, und doch hatte er den Wolken oben geboten und die Türen des Himmels geöffnet. Und er hat so viel Gutes getan und er zählte auf, was er alles Gutes getan hat, aber sie haben nicht gehorcht. Vers 31, da stieg der Zorn Gottes gegen sie auf und er tötete ihre kräftigen Männer und Israels Jünglinge streckte er nieder. Nächste Strophe. Ich merke gerade, dass ich diese zwei Strophen zusammengenommen habe. Also, wir sprechen hier von Teilen. Verzeihung. Also, erster Teil, Vers 9 bis 16. Zweiter Teil, Vers 17 bis 31, besteht aus zwei Strophen. Ja, zweiter Teil, Vers 17 bis 31. Dritter Teil, Vers 32 bis 39, das Zentrum des ganzen Psalmes. Vers 32 bis 39. Bei alledem sündigten sie wieder und vertrauten nicht seinen Wundertaten. Da ließ er ihre Tage schwinden in Dunst und ihre Jahre in Schrecken. Wenn er sie tötete, dann fragten sie nach ihm und kehrten um und suchten den Mächtigen mit Eifer. Und sie dachten daran, dass Gott ihr Fels sei und Gott der Höchste ihr Erlöser. Mit ihrem Mund heuchelten sie ihm, belogen ihn mit ihrer Zunge und ihr Herz war nicht fest mit ihm. Und sie waren nicht treu in seinem Bund. Aber er war barmherzig, vergab Ungerechtigkeit und verderbte sie nicht. Und oftmals wandte er seinen Zorn ab und ließ nicht erwachen all seine Grimmglut, denn er bedachte, dass sie Fleisch waren, ein Hauch, der geht und nicht zurückkehrt. Vierte Strophe. Vers 40 bis 55 steht aus zwei Strophen. Wie oft waren sie widerspenstig gegen ihn in der Wüste und betrübten ihn in der Einöde und sie versuchten den Mächtigen wieder und kränkten den Heiligen Israels und sie dachten nicht an seine Hand, an den Tag, als er sie von dem Bedränger erlöste und so weiter und so weiter. Dann sendet er Gericht. Dann fünfter Teil, Vers 56. Aber sie versuchten Gott den Höchsten und waren widerspenstig gegen ihn und seine Zeugnisse hielten sie nicht. 56, dritter Teil geht dann bis Vers 64. Entschuldigung, fünfter Teil. Dritter Teil war das Zentrum, vierter Teil war Vers 40 bis 55, fünfter Teil ist Vers 56 bis 64. Aber sie versuchten Gott den Höchsten und waren widerspenstig gegen ihn. Und dann haben wir noch eine Schlussstrophe, ganz zum Schluss, Vers 65 bis 72. mein Herr erwachte einem Schlafenden gleich. Aber ich möchte diese fünfte Strophe, die möchte ich doch noch was lesen, denn hier ist der Höhepunkt des Psalms. Er sagt, schaut, er sagt, Vers 57, sie wichen zurück, sie handelten treulos, wie ihre Väter. Sie wandten sich, Vers 58, sie erbitterten ihn, sie reizten ihn, Vers 59, Gott hörte es und er grimmte und er verwarf Israel gar sehr. Er verließ die Wohnung zu Silo, das war die Stiftshütte dort in Silo. Er verließ die Wohnung, das Zelt, das er errichtet hatte unter den Menschen. Er gab in Gefangenschaft seine Stärke, das war die Bundeslade. Die hat er in die Hände der Philister gegeben. Und seine Zier in die Hand des Bedrängers, die Zier ist die Bundeslade, in die Hand des Bedrängers. Er gab sein Volk dem Schwertepreis, nämlich den Philistern. Und er ergrimmte gegen sein Erbteil, seine Jünglinge fraß das Feuer und seine Jungfrauen mussten ohne Brautlied bleiben. Seine Priester fielen durch das Schwert und seine Witwen konnten nicht weinen. Vers 65, der Schluss. Mein Herr erwachte einem Schlafenden gleich, wie ein Held, der aufjauchzt vom Wein. Und er schlug seine Bedränger von hinten. Ewige Schande fügte er ihnen zu und er verwarf das Zelt Josefs, den Stamm Ephraim erwählte er nicht, und sondern er erwählte den Stamm Juda, den Berg Zion, den er liebte. Er baute sein Heiligtum wie Himmelshöhen, wie das Erdland, das er auf ewig gegründet hatte. Er erwählte David, seinen Knecht, und nahm ihn von den Hürden der Schafe, hinter den Säugenden weg, ließ er ihn kommen, zu weiden Jakob sein Volk und Israel sein Erbteil. Und er, der David, war ihnen Hirte, nach der Lauterkeit seines Herzens und mit der Geschicklichkeit seiner Hände leitete er sie. Das Ziel ist David. Die waren immer wieder ungehorsam, und Gott in seiner Güte ist ihnen immer wieder nachgelaufen. Er hat immer wieder Gericht geschickt, aber zum Schluss kommt Gott in seiner Gnade und er wählt nicht Josef, nicht Ephraim, sondern Juda. Und aus Juda den David und schickt ihn den König. Ein Geschichtspsalm, wo sie lernen sollten aus der Geschichte und der Sinn des ganzen Psalms ist, dass sie doch jetzt, wo jetzt David König ist, dass sie doch jetzt nicht mehr widerspenstig sind. Dass sie jetzt dem Herrn treu sind. Dann wird es ihnen gut gehen.
Eine Frage. Ja. Vers 65 und 66, das hört sich nämlich eigentlich schlecht an. Der Held aufjauchzt und weint, das ist positiv. Und seine Bedränger von hinten schlagen, ist auch nicht positiv. Oder wie ist das hier gemeint?
Nein, das ist hier poetische Sprache. Der Held, der aufjauchzt vom Wein, das ist positiv hier. Denn der Wein ist, auch wenn Weintrinken an sich nicht gut ist, das war auch den Israeliten klar, sie durften sich gar nicht betrinken, das war nicht richtig. Aber dennoch steht in dem Psalm mehrmals der Wein, der das Menschenherz erfreut. Hier auf ganz menschlicher Ebene gesprochen, vom Wein wird man fröhlich. Und hier wird der Herr so beschrieben, wie einer, der aus dem Schlaf aufwacht, also wie ein Mensch, der aus dem Schlaf aufwacht, wie einer, der nachdem er viel gekämpft hat, ein Held, dann war er schwach und dann hat er sich gestärkt, hat noch Wein getrunken und jetzt ist er wieder kräftig, oder? Und dann schlägt er seine Feinde von hinten da alle zusammen. Das ist ein sehr menschliches Bild natürlich hier, aber es ist ja schon im positiven Sinne gemeint. Er hat also die Bedränger, die Feinde hat er niedergeschlagen, wie ein Held, also wie ein starker Mann, der einfach drauf los reinschlägt und die alle kaputt schlägt. Ja. Also so, das ist das Bild hier. Ewige Schande fügt er ihnen zu. Wir müssen uns nicht stören an solchen Bildern. Es gibt mehrere solche Bilder im Alten Testament. Einmal steht Gott da mit der Peitsche und haut die Assyrer windelweich durch, Jesaja 10. Schlägt sie windelweich nieder. Steht mitten da unten, mitten unter ihnen, ja, das ist der Herr mit der Rute in der Hand. Ja. Psalm 79 ist dann ein weiterer Psalm, der ganz ähnlich klingt wie 74, sind Brüder, 74, 79, ganz ähnlich. Gott, Völker sind in dein Erbteil gekommen, haben deinen heiligen Tempel verunreinigt, haben Jerusalem zu Trümmerhaufen gemacht, haben die Leichen deiner Knechte zur Speise gegeben den Vögeln des Himmels, das Fleisch deiner Frommen, den wilden Tieren des Erdlands. Sie vergossen ihr Blut wie Wasser rings um Jerusalem her, und niemand war da, der begrub. Wir wurden zum Hohn unserer Nachbarn, ein Spott und Schimpf denen, die uns umgaben. Bis wann, Jahwe, wirst du immer verzürnen? Bis wann wird wie Feuer brennen dein Eifer? Gieße aus deine Grimmglut auf die Völker, die dich nicht kennen, auf die Königreiche, die deinen Namen nicht anrufen. Denn man hat Jakob verzehrt, seine Wohnung haben sie verwüstet. Ganz gleich wie Psalm 74. Vers 10. Warum sollen die Heiden sagen, wo ist ihr Gott? Lass unter den Völkern kund werden, vor unseren Augen die Vergeltung für das vergossene Blut deiner Knechte. Lass vor dein Angesicht kommen das Seufzen der Gefangenen nach der Größe deines Armes. Lass übrig bleiben die Söhne des Todes und vergilt unseren Nachbarn siebenfach in ihren Schoß ihr Höhnen, womit sie dich verhöhnten, mein Herr. Gleich wie Psalm 74, gleich wie Psalm 89. Diese Psalme, wo er aus dem Standpunkt schreibt, Jerusalem ist zerstört, die Feinde haben gehöhnt und wir liegen am Boden. Herr, wie lange denn noch? Bis wann denn? Wir sind das Volk deiner Weide. Und wir, dein Volk, die Herde deiner Weide, wir werden dir ewiglich Lob bekennen von Generation zu Generation und erzählen dein Lob, wenn du eingreifst. Ja. Wenn er eingreift, dann wird das sein. Also ist hier wieder ein Psalm, da sind sie wieder unten, ja? Aus der Tiefe rufen sie zu Gott. Und heute Abend schauen wir uns ein paar 80er Psalmen an. Den 80er, den 81er und den 84er. Da sind ganz schöne Psalmen. Und die geben Antwort auf diese Fragen. Deshalb habe ich das jetzt gelesen. Vor allem Psalm 81 und dann auch 84. Die geben Antwort auf diese Frage. Bis wann? Wie lange denn? Und warum? Also, wir sehen, die hängen zusammen. Die Asa-Psalmen. Bitte. Also ich vermute, dass der 74er, der 79er, alle, die das prophetische Psalm sind, wo er sich hineinversetzt in die Situation nach der Zerstörung Jerusalems. Ich kann es nicht anders, weil es sind ja Asaph-Psalmen und Asaph hat ja zur Zeit von David gelebt. Also das sind auch Ausleger wie Wirsby und auch Benedikt Peters und all die auch, ich glaube sogar auch Delitzsch, die sagen alles das Gleiche. Das müssen wohl prophetische Psalmen sein, denn die wissen alle um das Problem. Bei Asaph gab es nicht, er hat das nicht von damals, nicht von der Exilszeit. Asaph ist von der Davidzeit. Aber vielleicht ist das auch eine Lektion für uns. Dann, wenn alles gut geht, dann sollten wir auch nicht zu überschwänglich sein. Es bleibt nicht. Es bleibt nicht gut. Es gibt immer wieder dann Zeiten der Not, wo alles abwärts geht wegen Sünde. Also wir dürfen uns schon freuen, wenn wir Erfolg haben. Wir dürfen uns schon freuen, wenn alles aufblüht. Aber wir sollen wissen, die Menschen sind Sünder und Gott muss dann wieder züchtigen. Das ist irgendwie eine Ernüchterung. Diese Psalmen, die ganzen Asaph-Psalmen sind so ernüchternd, so realistisch. Aber eins ist schön, es gibt einen Abschluss, es gibt einen herrlichen Abschluss. Und gerade die Psalmen in den 80, die 80er Psalme, 80, 81, 82, 83, 84, da haben wir dann viel mehr Lichtblick wieder und eine Antwort auf die Asaph-Psalmen. Ich meine, die Asaph-Psalmen gehen ja bis 83 und der erste, der dann nicht Asaph ist, ist dann der 84er und das ist so ein schöner heute Abend. Gut. Beten wir.